diese Standardredepulte haben alle eine Mindestgröße, die ich nicht erfülle. Deswegen muss ich jetzt noch kurz ein bisschen umräumen. So. Ich möchte meine Predigt heute ganz untypisch mit einer Frage beginnen. Und Ralf, weil ich sie dir heute Morgen schon gestellt habe und weil du relativ knapp geantwortet hast, möchte ich sie dir jetzt nochmal stellen. Du hast zudem ein Mikrofon. Ist jetzt nicht abgesprochen, aber sag mal, Ralf, in zwei kurzen Sätzen, was ist Glaube? Okay. Und stimme ich dir vollkommen zu, aber ich möchte noch ein bisschen weitergehen und die Frage noch ein bisschen zuspitzen. Dieses Vertrauen, ich habe es dir vorher schon gefragt, worauf richtet sich dieses Vertrauen letztendlich?
Dieses Vertrauen richtet sich letzten Endes darauf, dass ich in meinem Leben nicht alleine bin, sondern dass Gott bei mir ist und dass meine Herkunft und mein Ziel Gott ist.
Und wer garantiert dafür?
Garantieren? Ich weiß nicht, no risk, no fun. Ich weiß nicht. Also.
Okay, dann frage ich mal
anders. Letzten Endes ist es so, dass der unbeständige Teil von uns beiden, von Gott und mir, ich bin.
Und der beständige Gott.
Und der beständige eigentlich Gott ist.
Und wenn ich jetzt dich frage, in wessen Hand liegt dein Heil, liegt deine Rettung? Was würdest du dann darauf sagen?
Ja, das ist jetzt, jetzt wird's echt fummelig, weil ich sagen würde, einerseits natürlich bei Gott, weil Gott der entscheidende Part ist und ich bin die Ameise im Gegensatz zu dieser großen Entität. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, hängt etwas da von mir ab, ob ich mit Gott etwas zu schaffen haben will oder nicht, also ob ich ihm vertraue oder nicht. Es ist eine Beziehung. Von daher finde ich, gibt es eigentlich zwei Komponenten. Aber wie viel jede von beiden Komponenten entscheidend ist, das würde ich offen lassen. Da würde ich sagen, das ist ungeklärt und es ist eine Schweinerei, sowas zu fragen.
so lasse ich dich da nicht raus. Wenn ich das zuspitze mit Paulus auf die Frage, wenn unser Heil in Jesus Christus begründet ist, und ich frage, können wir unseres Heils uns sicher sein, unsere Errettung? Kannst du da mit einem Ja antworten?
Fast. Was daran liegt, dass ich ganz, ganz lange aus persönlichen Gründen, aus biografischen Gründen mit mir als Person selber sehr gehadert habe und mich eigentlich nicht sehr gemocht habe. Und mir deswegen auch nicht vorstellen konnte, dass andere mich mögen. Und das schloss Gott natürlich auch ein. Und von daher war es mir sofort klar, dass ich Sünder vor Gott bin, weil sozusagen dieses Gefühl zu haben, was ich in der Taufe gesagt habe, Gott guckt dich nicht als Kontrolletti an, sondern als Liebender, das hat bei mir eine lange Zeit gebraucht. Aber das liegt an biografischen Gründen bei mir. Und jetzt würde ich sagen, ich kann mir dessen sicher sein, weil ich mir sicher bin, dass Gott mich tatsächlich von ganzem Herzen liebt, egal was da bei mir noch verborgen ist, von dem ich nichts weiß, er weiß es eh schon.
Darauf wollte ich hinaus, danke. Auf das Heil als ein absolutes Gnadengeschenk, so würde ich jetzt mal das zuspitzen, denn genau darauf, ja, so funktioniert es auch manchmal bei mir in der Vorlesung mit den Studenten oder im Seminar. So lange fragen, bis ich genau das höre, was ich hören möchte. Genau darauf, auf dieses Gnadengeschenk, möchte Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefes raus. Das ist sozusagen das Ergebnis eines ganz langen Argumentationsgangs, den er in Römer 1 beginnt und der in Römer 8 im 8. Kapitel dann zum Abschluss kommt. Er geht auf alle möglichen Einwände ein und am Ende kommt er zu dem Punkt, dass er sagen kann, absolutes Gnadengeschenk, es liegt letztlich in Gottes Hand und nicht an mir. Und das ist wiederum für Paulus ein absoluter Grund zur Freude. So sehr, dass er sogar am Ende des Kapitels noch einen Hymnus verfasst, um diese Freude irgendwie Ausdruck zu verleihen über diese unglaubliche Liebe Gottes. Und schon im nächsten Kapitel findet ein kompletter Stimmungsumschwung statt. Die Freude weicht Trauer, sie weicht ein Stück weit auch der Verzweiflung. Und Paulus formuliert ganz viele Fragen aus einer inneren Betroffenheit heraus. Denn die Frage oder die Tatsache, dass Gott seine Liebe uns als ein absolutes Gnadengeschenk gibt, das provoziert bei ihm zugleich die Frage, ob Gott eigentlich ein ungerechter Tyrann ist. Hört sich erstmal paradox an. Wie kann man in einem Moment himmelhoch jauchzen über Gottes unermessliche Liebe und im nächsten Moment die Frage aufwerfen, ob dieser Gott ein willkürlicher Tyrann ist? Geht nicht? Geht doch. Wenn man von dieser Glaubensgewissheit ausgeht, auf die ich jetzt so hinaus wollte, und dann davon ausgehend seinen Blick in die Welt wendet, dann sieht man genügend Dinge in dieser Welt, die man nicht erklären kann, die wir nicht erklären können, die scheinbar grundlos geschehen, die Menschen widerfahren, auch Menschen, die uns wichtig sind, die Christen widerfahren und die wir nicht so mal schnell mit einer frommen Antwort beantworten können. In solchen Situationen erleben wir uns dann selber nicht als die Fädenzieher. Die Kontrolle liegt nicht bei uns. Wir fühlen uns ausgeliefert. Und wenn die Dinge sich dann auch noch anders entwickeln, als wir das eigentlich möchten oder wünschen, und wir sie in keinster Weise beeinflussen können, da ist doch die Frage dann plötzlich gar nicht mehr so abwegig. Und Paulus steht am Anfang von Kapitel 9 im Römerbrief an genau so einem Problem. Er war Jude und glaubte an Jesus Christus. Die Mehrheit seiner Glaubensgenossen tat das aber nicht. Menschen, die ihm wichtig waren, die alles daran setzten, ein wohlgefälliges Leben zu führen, die ganz aufrichtig auf den Messias warteten und nicht akzeptierten, dass die Zeit des Wartens eigentlich schon vorbei ist. Es machte ihn zutiefst traurig, es erschütterte ihn, aber es nagte auch an seinem Gottesbild. Eben weil für Paulus unstrittig war, dass mit Blick auf das Heil allein Gott der Fädenzieher ist, stand er vor einem echten Dilemma. Wenn Gott im Blick auf unser Heil der Fädenzieher ist und wenn es ein Volk gibt, nämlich Israel, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat, eine Art Vertrag, in dem er dem Volk, diesem Volk seine Treue zugesagt hat, und zwar nicht nur für eine gewisse Frist, sondern mit der Perspektive Ewigkeit. Wie kann es dann sein, wenn es dieses Volk und diesen Bund gibt, dass die Mehrheit dieses Volkes nichts von Jesus Christus wissen will und damit eigentlich an Gottes Heilsweg vorbeischlittert? Man könnte jetzt an der Stelle einwenden, dass die Juden eben auch nur Sünder sind und schlicht ihre Sünden ihnen den Weg zum Glauben versperren. Aber Paulus lässt diesen Einwand nicht gelten, denn er sagt, wir, die Heiden, die wir nicht zum Volk Israel gehören, wir sind doch genauso Sünder. Aber die bekehren sich scharenweise zu Gott. Dabei hat er sie nicht erwählt. Sie haben sozusagen die schlechteren Ausgangsbedingungen. Das Problem kann also allein mit dem Hinweis auf die Sünde des Volkes Israel nicht beantwortet werden. Denn die trifft Juden und Nichtjuden gleichermaßen. So ein bisschen lässt sich dieses Dilemma, mit dem sich Paulus hier beschäftigt, mit einer Familienkonstellation vergleichen, in der die Eltern alles Entscheidende für ihr Kind tun und dieses Kind schon früh im Leben alles, was es braucht für ein gutes Leben, mitbekommt. Es wird früh gefördert, es bekommt viel Liebe, musikalische Früherziehung, Kinderturnen, davor Babyschwimmen, es lernt viele Sprachen, besucht die besten Schulen, Die Eltern stecken viel Zeit, viel Geld, viel Liebe in dieses Kind, aber es macht einfach nichts aus seinem Leben. Es hängt nur ab. Und zwar nicht nur ein halbes Jahr nach dem Abitur, sondern sein Leben lang. Es hat sehr viel Potenzial mitbekommen, aber es liegt einfach nur den Eltern auf der Tasche und macht nichts. Ich glaube, das ist so eine Horrorvorstellung vieler Eltern. Und wenn man das jetzt auf die Beziehung von Israel und Gott überträgt, auf der einen Seite Gott, der alles daran setzt, dass Israel in einer heilvollen Beziehung mit ihm leben kann. Auf der anderen Seite Israel, das seine Errettung in Jesus Christus einfach nicht akzeptieren möchte und in der Heillosigkeit verharrt. Würde man jetzt Paulus fragen, wer trägt eigentlich die Verantwortung für diese Konstellation? Wer trägt die Verantwortung für das Leben des Kindes? Dann würde Paulus an der Stelle sagen, letzten Endes die Eltern. Und wie er zu dieser Antwort kommt, das möchte ich am Bibeltext verdeutlichen. Ich lese Römer 9. Das ist der falsche Text. Ich lese Römer 9, 14 bis 24. Ich lese einfach. Ist Gott nicht ungerecht? Auf keinen Fall. Er sagt ja zu Mose, ich werde dem mein Erbarmen schenken, mit dem ich Erbarmen habe. Und ich werde dem mein Mitleid zeigen, mit dem ich Mitleid habe. Es kommt also nicht darauf an, ob der Mensch etwas will oder ob er sich abmüht, sondern es kommt allein auf Gottes Erbarmen an. Entsprechend steht über den Pharao in der Heiligen Schrift, ich habe dich nur deshalb zum Herrscher gemacht, um an dir meine Macht zu zeigen. Darum soll mein Name auf der ganzen Erde bekannt werden. Gott entscheidet also frei, wem er sein Erbarmen schenkt und ebenso, bei wem er dafür sorgt, dass er sich ihm gegenüber verschließt. Du könntest jetzt einwenden, wieso zieht er uns dann überhaupt zur Rechenschaft? Seinem Willen kann doch niemand widerstehen. Du Mensch, wer bist du eigentlich, dass du dir anmaßt, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer alle Macht über den Ton? Er kann aus ein und demselben Tonklumpen verschiedene Gefäße herstellen. Eine Schale für den Festsaal genauso wie einen Nachttopf. Jetzt stellt euch einmal vor, Gott will zwar seinen Zorn und seine Macht offenbaren, aber dennoch hat er die Gefäße, die seinen Zorn erregen, mit großer Geduld getragen. Also Gefäße, die eigentlich zum Zerschlagen gedacht waren. Und gleichzeitig will er seine ganze Herrlichkeit an den Gefäßen offenbaren, denen sein Erbarmen gilt. Denn die hat er zuvor für die Herrlichkeit bestimmt. Solche Gefäße sind wir. Uns hat Gott berufen, und zwar nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den heidnischen Völkern. Denkt man mit Paulus den Gedanken in Blick auf unsere Rettung konsequent zu Ende, dass Gott der alleinige Strippenzieher ist, dann stellt man schlicht fest, dass Gott, obwohl er ja alle Macht hätte, sich über uns alle zu erbarmen, schlicht über alle, dass er es offensichtlich nicht tut. Das macht mich ganz hibbelig, dieser Gedanke. Aber Paulus bleibt nicht nur dabei stehen, sondern er geht in seine Argumentation und seinem Gedankengang noch weiter und gießt noch mehr Öl ins Feuer, indem er Gottes Recht als Schöpfer über seine Geschöpfe immer weiter ausdehnt. Es ist Gottes gutes Recht als Schöpfer, über seine Geschöpfe zu verfügen. Es ist sein Recht, seine Macht am Pharao zu demonstrieren und Gefäße unterschiedlichster Art zu formen. Die einen eben für die Festtafel und die andere als Toilette. Aber Paulus geht noch weiter. Es ist auch Gottes gutes Recht, unterschiedliche Gefäße mit unterschiedlichen Funktionen herzustellen. Und es ist sein Recht, ihnen unterschiedliche Bestimmungen zu geben, von Anfang an. Es gibt Gefäße, die sind eigentlich dazu gemacht, um zerschlagen zu werden. Auch wenn Gott sie momentan in seiner großen Geduld noch duldet. Wir stehen hier an einem gedanklichen Abgrund. Es wäre lächerlich, Gottes Recht über seine Geschöpfe über uns in Frage zu stellen. Aber allein ein solcher Gott, ein solches Gottesbild könnte nicht anders als mit dem Begriff des Tyrannen beschrieben werden. Die Vorstellung eines liebenden Gottes ist da ganz weit weg. Einem solchen Gott kann ich nicht vertrauen. Einen solchen Gott kann ich nicht lieben. Ein solches Gottesbild ist letztendlich unerträglich. Auch für Paulus. Er bricht den Gedanken in Vers 22 ab. Die Frage, was nun mit den Gefäßen des Zorns passiert, die momentan noch geduldet werden, er beantwortet sie nicht. Ich habe gestern noch in einigen deutschen Übersetzungen nachgeschaut, aber in keiner kommt der Gedanke so gut raus wie eigentlich im Griechischen, denn dort ist dieser Satz unvollständig. Der Gedanke wird nicht fortgeführt. Denn hätte Paulus diesen Gedanken zu Ende geführt und hätte er diesen Satz beendet in Vers 22, wäre das höchstwahrscheinlich der Schritt über den Abgrund. Dann bliebe nichts weiter über Gott zu sagen, als dass er wahrhaft ein Tyrann ist und ganz willkürlich an seinen Geschöpfen handelt, indem er sich das Recht rausnimmt, sich über ein paar wenige zu erbarmen und über den Rest nicht. Aber das ist nicht das, was Paulus mit diesem Abschnitt, so drastisch er es hier formuliert, sagen möchte. Seine Gedanken gehen eigentlich in eine andere Richtung. Er lenkt unseren Blick dann auf die Güte Gottes, auf seine Barmherzigkeit. Wir leben ja in der Gnade Gottes. Wir haben erfahren, wie groß Gottes Liebe ist. Weil er das Liebste und Wertvollste, was er hatte, seinen Sohn für uns gegeben hat. Unser Glaube, unsere Gottesbeziehung, unser Leben als Christen spricht dagegen, dass Gott ein ungerechter Tyrann ist. Es wehrt sich gegen eine solche Vorstellung. Wir können gedanklich zwar bis zu diesem Abgrund gehen, aber wenn wir Gott ernst nehmen in Jesus Christus, wenn wir ernst nehmen, was wir als Christen erfahren, dann ist dieser letzte Schritt in den Abgrund hinein für uns eine unmögliche Möglichkeit. So viel zur christlichen Perspektive. Aber um die geht es Paulus eigentlich gar nicht. Sondern er stellt die Frage nach der Gottesbeziehung von Israel und Gott. Das ist das Thema des gerade gelesenen Abschnitts und das ist das Thema, in dem er sich in Römer in den Kapiteln 9, 10 und 11 durchweg beschäftigt und das Ganze schön argumentativ aufbaut und so richtig weit ausholt. Ich möchte das an der Stelle abkürzen, sonst sitzen wir noch bis zur Tatortwiederholung um 20:15 hier und ich vermute mal, dass manche von euch andere Pläne haben. Deswegen das Ende sozusagen in Römer 11. Für Paulus steht fest, und das ist im Grunde das, was er mit Römer 9 vorbereitet, was er mit diesem Gedanken der Vorherbestimmung vorbereitet, dass es tatsächlich Gott ist, der Israel verschlossen hat, der es verstockt hat. Aber das geschieht nicht willkürlich und grundlos für ihn. Es ist sozusagen Teil von Gottes Heilsplan mit den Menschen. Und er benutzt zur Veranschaulichung ein Bild, das ganz einprägsam ist. Aus dem Stamm des Olivenbaumes sind einige Ölzweige ausgebrochen worden, um Platz zu machen für wilde Triebe, die dann in den Olivenbaum eingepropft werden können. Das ist sozusagen der Ist-Zustand. Wir Christen, nehmen gegenwärtig den Platz Israels in Gottes Heilsplan ein. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Denn Gott hat mit Israel einen ewigen Bund geschlossen. Und er kann von Seiten Gottes nicht einfach aufgelöst werden. Er könnte, es wäre sein gutes Recht, schließlich war er ja der Initiator des Ganzen. Aber dann wären wir wieder bei der Frage nach der Willkür und der Tyrannei. Gott stellt uns demgegenüber seine Treue entgegen. Das ist das, was ihm ganz wichtig ist, was er möchte, dass wir Menschen von ihm wissen. Und deswegen ist für Paulus klar, dass Gott Israel nicht auf ewig verstockt haben kann. Und er offenbart seinen Lesern an der Stelle deshalb ein Geheimnis. Am Ende wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt, es wird in Jesus Christus seinen Herrn und Retter erkennen. So viel dazu. Hier muss ich vielleicht noch einen kurzen gedanklichen Einschub einwerfen. Das ganze Thema der Erwählung, der Vorherbestimmung, der Verstockung behandelt Paulus auf einer rein abstrakten Ebene. Er bricht sie nie runter auf die individuelle Ebene. Für uns, die wir in einer individualisierten Gesellschaft leben, ist das sicherlich ganz naheliegend und der erste Schritt auch gedanklich. Und dann wirkt das Ganze, was wir hier lesen, noch viel bedrohlicher, als es ohnehin ist, weil wir gleich Parallelen zum eigenen Leben ziehen oder zum Leben unserer Nachbarn, zum Leben unserer Freunde und so weiter. Und dann kommen uns gleich ganz viele Fragen auf, wie die Frage nach dem freien Willen, nach der eigenen Rolle in der Gottesbeziehung, auch das, was du angesprochen hast, Ralf. Aber das ist das, also das hier ist in diesem Text nicht im Blick. Paulus operiert mit zwei abstrakten Größen, Israel und Heiden. Und deswegen bleibt der Text, wenn wir aus unserer individualisierten Perspektive da herangehen, bleiben viele Fragen unbeantwortet. Dennoch, für Paulus gilt am Ende, und das heißt, in der Perspektive Ewigkeit wird ganz Israel errettet werden. Ich bin jetzt fast am Ende meiner Predigt. Und da hat sich mir dann in der Vorbereitung die Frage gestellt, was kann man aus dieser Predigt eigentlich mitnehmen? Manche von euch werden jetzt nach Hause gehen und sich denken, schön, jetzt weiß ich, wie es mit Israel weitergeht. Ich kann mir auch meines Heils gewiss sein. Aber was habe ich da eigentlich an die Hand bekommen? Ich höre beim Autofahren, vor allem bei längeren Strecken, gerne den Deutschlandfunk. Und ich finde dort die Wirtschaftsnachrichten total faszinierend. Nicht, dass ich davon viel verstehe, aber die Zusammenhänge, die da zum Vorschein kommen, die beschäftigen mich immer ganz lange. Und immer wenn dann so ein DAX-Konzern seine Quartalszahlen veröffentlicht, wird auch manchmal vom Sprecher, vom Moderator etwas zu der Managerebene gesagt und dazu, wie ihr Stand gegenwärtig im Blick auf die Aktionäre ist. Ob das alles so passt oder ob die Aktionäre mit der Managerebene, mit der Führungsebene unzufrieden sind. Fällt die Entwicklung gut aus, dann erfährt man darüber meistens nichts. Fällt die Entwicklung dagegen nicht wie erwartet aus, dann ist die Führungsebene gleich in so einer unsicheren Schwebe. Obwohl diese Menschen in dieser Führungsebene sehr viel Verantwortung und Macht haben, habe ich manchmal auch den Eindruck, sie sind Getriebene ihres Erfolges, die immer in der Angst leben müssen, ersetzt zu werden, falls ihr Erfolg ausbleibt. Und dabei ist ihr Verantwortungsbereich eigentlich viel größer als ihr direkter Einflussbereich. So ein großes DAX-Unternehmen hat, was weiß ich, wie viele Mitarbeiter. Und dann kommen ja noch ganz viele Faktoren von außen dazu, die über den Gewinn oder das Wachstum des Unternehmens entscheiden, auf die der Manager direkt gar keinen Einfluss hat und trotzdem das irgendwie alles im Blick haben muss. Und ich frage mich, wenn ich dann das so höre, manchmal, wie sie wohl handeln würden, wenn ihr Stand nicht ständig gefährdet wäre, wenn nicht immer bei schlechten Nachrichten und bei einer schlechten DAX-Entwicklung sie um ihren Posten bangen müssen. Und ich vermute, dass sie sich dann nicht einfach zurücklehnen würden in ihren teuren Chefsessel und die Hände in den Schoß legen würden. Wenn ich das jetzt übertrage, wenn sowohl unser Heil als auch das Israels ausschließlich in Gottes Hand liegt, heißt das, dass wir fein raus sind und uns zurücklehnen können? Paulus selbst hat ein Leben geführt, das dieser Frage entschieden widersprochen hat. Er hat alles dafür getan, Menschen für Jesus zu gewinnen und hat voll darauf vertraut, dass der Erfolg letztlich nicht an seiner Person hing. Und ich glaube, für uns gilt das in gleicher Weise. Wenn wir sowohl im Blick auf unser eigenes Heil als auch im Blick auf das Heil unserer Nächsten, unserer Liebsten, voll auf Gott vertrauen können, dann können wir gelassen sein, das Ganze gelassen betrachten. Die Taufe eines Kleinkindes oder Säuglings ist letztlich ja Ausdruck eines solchen Vertrauens und einer solchen Gelassenheit. Aber dieses Vertrauen, diese Gelassenheit, sie ermöglicht zugleich auch Verantwortung zu übernehmen. Eine Verantwortung, die angemessen und wichtig ist. Diese Gelassenheit ermöglicht uns erst, angemessen, leidenschaftlich und voller Einsatz, ohne ständig auf unsere Erfolgschancen zu schielen und die zu analysieren, zu agieren, alles zu geben und manche Rückschläge auch zu ertragen, ohne dass dadurch Gottes Plan in irgendeiner Weise gefährdet würde. Und für mich persönlich ist genau darin Paulus ein großes Vorbild. Amen.